ARD.
Eine ganze Woche lang sind meine Kollegen Susanne Tappe und Nicolas Liefen mit dem E-Auto durch Deutschland gefahren, wie schon vor 5 Jahren. Diesmal ging es von Hamburg bis Düsseldorf hoch an die dänische Grenze und wieder runter zu Volkswagen im Süden von Niedersachsen. Dort in Salzgitter stellt VW jetzt eigene Batteriezellen her. In absoluter Präzisionsarbeit, da darf nicht mal ein Haar zwischen die Folien geraten. Das ist total faszinierend, finde ich. Und davon erzählen die beiden heute in etwas mehr als 10 Minuten Wirtschaft. Und natürlich ziehen sie auch ein Fazit nach gut 2000 Kilometern im E-Auto. Wenn ihr die vorherigen 5 Folgen zur Tour noch nicht gehört haben solltet, die findet ihr in unserem Kanal in der ARD Audiothek. Ich bin Arne Schulz und jetzt steigen wir ein. Hi Nicolas, hi Susanne.
Hi, grüß dich Arne.
Hallo Arne.
Zum Abschluss eurer Tour wart ihr ja am Freitag bei Volkswagen in Salzgitter. Warum gerade dort?
Ja, weil VW in Salzgitter am Herzstück der E-Mobilität arbeitet. Anders kann man es gar nicht sagen, nämlich einer eigenen Batteriezellenproduktion. Wir haben ja andere Autohersteller gehabt, die sind dran gescheitert. Porsche zuletzt macht ein Batteriewerk ja dicht in Baden-Württemberg. Ist kein Geheimnis einfach, dass an der Transformation, also weg vom Verbrenner hin zum E-Auto, das Schicksal der deutschen Autoindustrie hängt. Und es hat sich viel getan. Ja, das ist so. Also vor 5 Jahren haben wir die Tour ja schon mal gemacht. Da hat Tesla, das muss man so sagen, fast alles dominiert. Heute sind die meistverkauften E-Autos aus Deutschland Autos von VW, aber das Herzstück, die Batterie, da sind die deutschen Hersteller allesamt abhängig von Asien und das will VW ändern, zumindest sagen wir es mal so, deutlich verringern.
Okay, also wirklich ein interessanter Termin. Die Batterie ist nicht nur das Herzstück, sondern auch das teuerste Teil an einem E-Auto. Unabhängigkeit bei dem Punkt super wichtig. Wie soll das gelingen?
Also Volkswagen hatte schon vor 5 Jahren, als wir das erste Mal auf Tour waren und dort zu Besuch, in die Forschung und Entwicklung eigener Batteriezellen investiert. Aber damals stand auf dem Gelände in Salzgitter nur eine Pilotanlage. Inzwischen ist dort eine riesige Fabrik entstanden, mehrere Hallen, insgesamt 800 Meter lang. Und dort sollen Ende des Jahres erstmals Zellen serienmäßig vom Band laufen. Erst 30.000, später 60.000 Zellen und zwar pro Tag. Mhm. So will Volkswagen also mittelfristig dann rund die Hälfte seiner E-Autos mit eigenen Batteriezellen bestücken und die ersten, die sollen in dem neuen Elektrokleinwagen ID. Polo verbaut werden. Verantwortlich für die Zellen ist eine Tochter von VW, die Firma PowerCo. Die haben 1600 Mitarbeiter in Salzgitter und zum Vergleich, damit sind sie immer noch relativ klein, denn insgesamt gibt es in Salzgitter 7500 Mitarbeiter.
Also immer die meisten noch, immer noch im Verbrennerbereich.
Genau, immer noch Verbrennertechnik. Und Produktionsvorstand Sebastian Wolf hat uns auch gesagt, sie sind sich schon bewusst, dass sie bei der Batterietechnik international hinterherhinken.
Wir müssen vom Lehrer zum Schüler werden. Das heißt, wir kommen besonders hier auch das Motorenwerk aus einer Zeit, wo wir eigentlich als Europa den Schritt vorgegeben haben. Im Moment ist es so, dass aktuell die Kompetenz in Asien liegt. Wir haben schon ganz früh mehr als 80 Leute von Salzgitter in China gehabt für die Qualifikation, sodass wir ganz, ganz früh schon in den Wissenstransfer gegangen sind. Natürlich ist es so, und das muss man auch offen angeben, dass wir in Europa noch nicht den Preispunkt von China erreichen.
Also eigentlich ist es ja so, man hat irgendwie diese Batterien, die bestehen aus ganz vielen Zellen. Jetzt war der erste Schritt, man baut diese einzelnen Zellen zusammen. Jetzt geht VW hin und sagt, na gut, wir können auch die Zellen selbst produzieren. Aber sind die denn damit wirklich unabhängig? Weil ich meine, man kann ja dann eine Ebene weitergehen zu den Rohstoffen, Kobalt, Lithium, was man da alles braucht. Da sind sie doch weiter dann nicht unabhängig, oder?
Genau, also nicht nur die Rohstoffe übrigens, sind auch die Maschinen. Wir sind ja immer ganz stark im Maschinenbau in Deutschland, aber fast 100% der Maschinen, gerade für die Batteriezellenproduktion, kommen aus China. Und bei den Rohstoffen ist es halt auch so, dass die Autohersteller doch stark abhängig sind. Das ist so, dass sie an Batterien in der Zwischenzeit forschen, die mit weniger Rohstoffen auskommen. Lithium-Eisenphosphat-Batterien zum Beispiel ohne Kobalt. Feststoffbatterien gibt es auch noch, aber man wird wahrscheinlich immer abhängig bleiben vom Ausland, in gewisser Weise wenigstens. Und auch das will VW ändern. Man will sich an Rohstofflieferanten beteiligen, unter anderem auch einem Lithiumproduzenten in Kanada. Dort entsteht dann neben Salzgitter und Valencia in Spanien auch die dritte Batteriezellenfabrik. Das hat uns Produktionsvorstand Sebastian Wolf auch nochmal erklärt.
Wir haben eine Fabrik in Kanada, die wird gerade gebaut und da hatten wir einen geretteten Zugriff auf Rohmaterialien dann aus Kanada, für Kanada auch local for local und damit entsprechend geopolitische Unabhängigkeit geschafft.
Aber auch wenn das jetzt auf der Ebene besser wird mit der Unabhängigkeit, also preislich werden die wahrscheinlich nicht konkurrieren können mit China, oder?
Nein, ganz klar nicht. Die werden deutlich teurer, die Batteriezellen in Salzgitter. Das hat Sebastian Wolf im Interview auch eingeräumt. Und er hat gesagt, das liegt einfach daran, dass die Produktion in China so viel günstiger ist. Also die haben billigeren Strom, die haben natürlich weniger Personalkosten und die haben auch weniger Auflagen. Und dafür hatte Wolf ein sehr prägnantes Beispiel.
Wir haben Genehmigungsauflagen, die kennt man in China, die kennt man in anderen Ländern einfach nicht. Wir haben im Gebäude, das Sie gleich besichtigen werden, 80.000 Sprinkler installiert. 80.000.
80.000, er kann es immer noch nicht fassen.
Ja, aber ich meine, es ist nicht auch irgendwie ganz gut, ja, zu natürlich wissen, dass wenn es brennt, dass natürlich man dann da löschen kann?
Es geht um Brandschutz, genau. Also insofern, klar ist das gut, aber es war ja für ihn auch nur ein Beispiel, wie streng die Auflagen in Deutschland sind und wie anspruchsvoll. Naja, und diese Fabrik mit den 80.000 Sprinklern, die wollten wir dann jetzt auch endlich mal sehen. Da sind wir dann rübergefahren. Wir hätten auch reinfahren können, denn wie gesagt, diese Fabrik ist wirklich riesig. Da gibt es im Innern auch eine Art Straße und daneben dann die sogenannten Reinräume. Das sind die Räume, in denen die Batteriezellen tatsächlich produziert werden. Und das läuft fast alles automatisiert ab. Menschen braucht es eigentlich nur noch, um die Anlagen zu überwachen, sogenannte Anlagenführer. Mhm. Denn der Prozess ist nicht nur aufwendig, der ist am Ende auch ziemlich diffizil. Also so eine Zelle, die besteht aus einzelnen dünnen Schichten, Anode, Separator, Kathode, und die werden übereinander gelegt. Und das hat uns Prozessmanager Alexander Torno so erklärt.
Jeder, der es zu Hause mal ausprobieren will, der kann gerne mal versuchen, 100 Frischhaltefolien präzise aufeinander zu stapeln. Nur dann halt auf Produktionsgeschwindigkeit. Wir arbeiten hier unter eine halbe Sekunde pro Blatt. Und dann dieser letzte Bereich, da werden die Zellen befüllt, dann kontrolliert, überwacht. Dann wird die Spannung gemessen von so einer Batteriezelle. Und das durchläuft so einen ewigen Prozess der Qualitätssicherung.
Ja, klingt so, als könnte ich das nicht zu Hause nachmachen.
Nicht wirklich.
Also das heißt, da darf nichts dazwischen kommen tatsächlich, damit die Zelle am Ende funktioniert.
Genau, es darf wirklich gar nichts dazwischen kommen. Also noch nicht mal ein kleines Härchen. Deswegen hat Susanne auch fast die Sicherheitsschuhe. Ich muss sagen, die Sicherheitsschuhe waren einen Tick zu groß.
Ja.
Aber trotzdem Sicherheitsschuhe fast ausgezogen, als sie sich dem Reinraum so langsam genähert hat.
Genau, hier können wir jetzt mal reinschauen, wie so eine Schleuse aussieht.
Moment.
Ich sehe auf der Klebematte genau meinen Schuhabdruck als Dreck. Und den Dreck will ich unterm Schuh loswerden. Deswegen sind die Eingangsbereiche und auch die Ausgangsbereiche mit solchen Klebematten benetzt.
Also du bist da hängen geblieben mit dem Schuh?
Ja, ich bin da drauf getreten und ich habe ja gar nicht geguckt. Ich habe ja den Herrn Torno angeguckt und dachte plötzlich so, Moment mal. Und dann hatte ich wirklich meinen Fuß schon halb aus dem Schuh, weil der so krass kleben geblieben ist.
Und dann hat man auch zu mir gesagt, geh doch mal dahin, das habe ich dann getan. Und für mich war es aber gar nicht so überraschend, weil unterm Beifahrersitz bei Susanne war es genauso.
Entschuldigung.
Von daher.
Gut, den Seitenhieb hättest du dir sparen können.
Nein, also nochmal, Spaß beiseite. Also es gelten wirklich ganz strenge Hygienevorschriften, auch in den Reinräumen. Also es darf noch nicht mal Feuchtigkeit dazwischen kommen, dann wird es die Zellen schon beschädigen. Und deswegen ist die Luft da wahnsinnig trocken da drin. Und alle, die da arbeiten, die müssen irgendwie alle 2 Stunden mal raus und eine Trinkpause machen.
Ja, super interessant, finde ich, sich das mal so genauer anzuschauen. Alles nicht so einfach. Das gilt ja auch fürs große Ganze. Volkswagen hat gerade angekündigt, die E-Auto-Produktion in mehreren deutschen Werken einzuschränken, weil die Nachfrage gerade irgendwie immer noch geringer ist als erhofft. Wenn wir mal so ein bisschen jetzt zum Bilanzteil kommen. Ihr wolltet auf eurer Tour rausfinden, was der E-Mobilität in Deutschland noch zum Durchbruch fehlt. Welche Antworten habt ihr denn gefunden?
Viele Antworten, denn wir haben die Frage auch allen unseren Gesprächspartnern auf der Tour gestellt und die hatten da ganz unterschiedliche Antworten parat. Zunächst mal muss man sagen, viele Deutsche hängen einfach noch an ihrem Verbrenner und sind E-Autos gegenüber skeptisch. Und darin sieht Christian Andresen, der die E-Mobilität im kleinen Ort Sprakebøl vorangebracht hat an der dänischen Grenze, das größte Hindernis.
Elektromobile fahren günstiger, sind nicht so reparaturanfällig, das ist aber noch nicht überall angekommen. Das heißt, man muss die Leute in die Autos reinbekommen und viele, immer noch, sind noch nie Elektroauto gefahren. Und das ist so eine, vielleicht ist das the German Angst davor, sich zu verändern. Aber wenn die Politik und die Autohersteller ein klares Bekenntnis haben, dann würden, glaube ich, auch viel mehr Leute umsteigen. Und das fehlt.
Elektroautos fahren günstiger, dazu muss man vielleicht einmal sagen, da ist Andresen natürlich auch in der wunderbaren Situation, dass er eine Solaranlage auf dem Dach hat und eine eigene Wallbox und so weiter.
Also dann,
davon
ja,
hängt das natürlich ab. Dann fahren sie auf jeden Fall günstiger, aber ansonsten muss man natürlich rechnen, klar.
Ja, und er hat natürlich recht mit dem Einwand, die Vor- und Zurück in der Politik, gerade auch beim Verbrenner aus. Das ärgert einfach wahnsinnig viele, haben wir immer und immer wieder gehört, dass das für Unsicherheit sorgt. Die Industrie sagt uns immer, wir brauchen Planungssicherheit und dann dieses Hin und Her und dieses Hickhack. Und bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ist es ja nicht anders. Also wie gesagt, der Ärger war groß, auch bei Klaus Schüssler von den Stadtwerken Düsseldorf.
Es gibt einen großen Grund, das ist die fehlende Planungssicherheit, sowohl für Betreiber als auch für die Bürgerinnen und Bürger. Dieses ständige Infragestellen der Politik, ob in Talkshows, ob in Zeitungen, ob in den sozialen Medien, führt dazu, dass Menschen sagen, ich schiebe das nochmal mit dem E-Auto, ich lasse es nochmal. Das ist der Hauptgrund.
Aber natürlich gibt es auch handfeste Gründe, warum sich Leute kein E-Auto kaufen. Also viele E-Autos, muss man sagen, viele Modelle sind eben noch sehr, sehr teuer. Und auch gerade wer irgendwo zur Miete wohnt, im Mietshaus oder auch in einer Eigentumswohnung in der Innenstadt, an öffentlichen Ladesäulen mangelt es da einfach. Aber auch das wird besser werden, hat der Influencer Oliver Krüger gesagt, alias 163 Grad.
Ich glaube, dass sich das deutlich entwickeln wird. Bei den E-Autos sehen Sie heute, dass die Reichweite steigt und die Ladezeiten nehmen ab. Das heißt, im Grunde genommen fahren Sie nachher so wie mit einem Verbrenner. Es hat ja auch keiner eine Tankstelle zu Hause im Mehrfamilienhaus, sondern Sie fahren einfach ein paar Tage rum, dann tanken Sie voll und dann fahren Sie wieder eine Woche.
Ich höre euch jetzt ja auch schon eine ganze Woche zu und was ich ja wirklich interessant finde, ist, dass wir mal so ein bisschen die Perspektive wechseln. Also nicht so, wie war es vor 3 Monaten und wie ist es heute, sondern wie war es vor 5 Jahren, als ihr unterwegs wart. Und damals war es total beschwerlich und ich habe das Gefühl im Vergleich dazu, also klar war das super viel Arbeit, was ihr euch da gemacht habt, aber das Auto war da jetzt längst nicht mehr so stressend wie vor 5 Jahren.
Absolut. Also man muss sich wirklich vorstellen, dass sich da eine ganze Menge getan hat. Unser Auto hatte jetzt rund 400 Kilometer Reichweite. Das ist schon ordentlich und selbst wenn wir mal laden mussten, dann waren das an der Schnellladesäule an der Autobahn 20 bis 30 Minuten, dann war der Akku von vorher 20% auf 80% geladen, das ist eine gute Zahl, da kann man dann entspannt weiterfahren und das ist auch eine angenehme Kaffeepausenlänge, finde ich, 20, 30 Minuten.
Das easy. Geht, ne?
Mhm. Ja,
und wird natürlich immer Leute geben, die kein E-Auto fahren werden. Also wir haben ja Tuner getroffen, die gesagt haben, ich brauche diesen Benzingeruch und ich brauche das Geräusch und so weiter. Und es wird Oldtimer-Fans geben. Es gibt auch Leute, die fahren einfach jetzt Verbrenner und wollen den nicht einfach abgeben und eintauschen gegen E-Auto. Und es ist auch okay. Das muss ja jeder für sich entscheiden. Und auch ökologisch ist das tatsächlich sinnvoll, das erstmal so ein Auto fertig zu fahren. Aber, und das ist der wichtige Teil, im Prinzip fast egal, mit wem wir gesprochen haben, die sagen, alle, die E-Mobilität wird sich am Ende durchsetzen, weil es eben viele Vorteile hat, weil kein Antrieb effizienter ist als das E-Auto. China gibt den Takt vor, aber eben nicht nur China, sondern wir haben es ja auch in Europa, unter anderem in Norwegen, da wird ja sehr, sehr viel mehr E-Auto gefahren. Also, ich würde sagen, beim E-Auto haben sich ganz, ganz viele Probleme in der Zwischenzeit in Luft aufgelöst. Es gibt noch viele Probleme. Ich bin mir aber sicher, in 5 Jahren, wenn wir da drauf gucken, sieht das ganz anders aus. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich in 5 Jahren nochmal die Tour mache.
Warum nicht? Das war doch nett, Nikolas.
Du hast jetzt 5 Jahre Zeit, mich zu überzeugen.
Okay, aber eine Frage hätte ich noch, irgendwie eine letzte kleine Frage. Ihr hattet ja immer dieses Thema, Nikolas fährt mittlerweile E-Auto, auch privat. Du fährst den ganz alten Verbrenner, Susanne. Ja. Der hat einen Namen,
Nepomuk.
An dem hängst du. Den tauscht jetzt aber nicht morgen ein.
Nein, also ich habe immer gesagt, ich fahre Nepomuk, bis er auseinanderfällt, auch aus ökologischen Gründen, weil ich ja auch gar nicht so viel Kilometer fahre. Ich wohne in Hamburg, ne? Und wenn der auseinanderfällt, dann gucke ich. Vielleicht wird es dann ein E-Auto. Ich war wirklich super angetan diese Woche. Vielleicht wird es aber auch gar kein Auto mehr, einfach weil ich hier auch total viel mit den Öffis machen kann.
Okay, dann erholt euch mal gut, weil das kann ich vielleicht auch mal verraten. Die waren letzte Woche teilweise 12, 14 Stunden am Tag on Tour. Das unterschätzt man auch bei so einer Tour, aber ich finde, es hat sich total gelohnt. Vielen Dank euch beiden und genau, erholt euch gut.
Sehr gerne, jetzt geht's zum Schlafen.
Tschüss. Gute Nacht.
Was übrigens auch sehr lesenswert ist, ist unser Blog zur Tour. Da kriegt ihr nicht nur einen schnellen Überblick, ihr findet auch eine Karte zur Route, die die beiden genommen haben, Bilder von den einzelnen Stationen, Links zu vertiefenden Interviews und einiges mehr. Den Link dazu, ndr.de/etour, den packe ich euch in die Beschreibungen unter dieser Folge. Das war's mit unserer Tour im E-Auto, aber schon morgen gibt's neue 10 Minuten Wirtschaft für euch. Wenn ihr uns mögt, dann abonniert doch einfach diesen Kanal, dann verpasst ihr keine neue Folge. In diesem Sinne, ja, vielleicht schon bis morgen. Tschüss!